So, guten Abend, liebe Geschwister. Wir freuen uns sehr, wieder in eure Augen schauen zu dürfen und die vielen uns sehr liebgewonnenen Geschwister im Erzgebirge, mit denen wir ja zum Teil über Jahrzehnte verbunden sein dürfen, wieder zu sehen und Gemeinschaft miteinander zu haben. Ganz herzlich soll ich natürlich grüßen von Johannes und Annemarie. Ganz herzliche Grüße von Ihnen. Ja, was ist das doch für ein bewegender Bericht, liebe Geschwister, den wir hier in der Apostelgeschichte lesen. Nachdem sich der Apostel Paulus über 2 Jahre unter Felix und Festus in Caesarea in römischer Gefangenschaft befand und sich, um eine Auslieferung an die Juden zu verhindern, auf den Kaiser berufen hatte, lesen wir dann in Kapitel 27, 1, als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie den Paulus und etliche andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Jetzt beginnt also diese Schiffsreise nach Rom, dieser Gefangenentransport, bei dem auch der Apostel Paulus, der Arzt und Schreiber der Apostelgeschichte Lukas und Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonich, mit an Bord waren. Die Schiffsreise bis zur Insel Melite teilt sich in 2 Abschnitte. Den 2. Abschnitt haben wir gerade gehört. Wir werden den heute Abend und morgen Vormittag miteinander betrachten. Und ich möchte ganz kurz den 1. Abschnitt skizzieren, also die 1. 8 Verse aus Apostelgeschichte 27. In einem adramitischen Schiff fahren Paulus und seine Begleiter samt anderen Gefangenen über Sidon an der Westküste des heutigen Libanon weiter nach Norden, um dann zwischen Kleinasien, also der heutigen Türkei, und Zypern bis nach Myra in Lycien zu kommen, einem Ort an der Südküste Kleinasiens. Dort findet der Hauptmann Julius ein alexandrinisches Schiff, das im Begriff stand, nach Italien zu segeln. Auf dieses Schiff werden nun Paulus mit seinen Begleitern samt anderen Gefangenen gebracht und von Myra aus startet nun dieses alexandrinische Schiff in Richtung Kreta. Die Fahrt ist äußerst beschwerlich, der Wind ist ihnen entgegen und nach vielen Tagen gelangen sie auf Kreta an einen gewissen Ort mit Namen Schönhafen, Luther übersetzt hier Gutfurt, unweit der Stadt Lasea. Und nun geschieht eben diese folgenschwere Entscheidung. Die Fasten, das heißt der große Versöhnungstag, war schon vergangen. Der große Versöhnungstag am 10. des 7. Monats, also des jüdischen 7. Monats, der war dieses Jahr, am 24.9. hat er dieses Jahr begonnen mit Sonnenuntergang. Also dieser große Versöhnungstag war schon vergangen, somit war die Schifffahrtssaison bereits vorbei. Wir lesen ja in Vers 9, da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war. Also die Frage stand im Raum, soll hier nun in Schönhafen überwintert werden? In Vers 12 lesen wir, dass der Hafen zum Überwintern ungeeignet war. Oder soll weitergefahren werden nach Phönix, einem Hafen, der geschützt war im Hinblick auf Südwest- und Nordwestwinde. In Vers 12 lesen wir, dass Phönix ein Hafen von Kreta ist und ich habe verschiedene Auslegungen gelesen, auch was diese Bezeichnung Melite betrifft, da kommen wir dann morgen auch noch drauf. Heute möchte ich schon sagen, statt von Kreta kann wohl auch übersetzt werden für Kreta, ein Hafen für Kreta. Und so meinen mehrere Ausleger, dass Phönix dieser Hafen für den Seeverkehr nach Kreta sich an der Südspitze Messeniens im Südwesten der Peloponnes befand, mit idealen Verhältnissen zum Überwintern. Paulus, wir haben es gelesen, warnte eindrücklich vor einer Weiterfahrt, doch wie lautete die Entscheidung, wir fahren nach Phönix und jetzt, liebe Geschwister, nahm die Katastrophe ihren Lauf. Ein Bericht von Brisanz schier nicht zu überbieten Und doch, liebe Geschwister, hier schon kostbares Evangelium. Was lesen wir im letzten Vers unseres Kapitel 27? Und also geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Jawohl, alle wurden gerettet. Welch eine frohe Botschaft, welch ein kostbares Evangelium dürfen wir doch hier lesen. Die Katastrophe begann mit der Nichtbeachtung, mit dem Ausschlagen einer Warnung. Und doch ist der, liebe Geschwister, der vor einer Weiterfahrt gewarnt hat und dessen Warnung sich auch als völlig richtig erwiesen hat, der, der dem Rücken zugewandt wurde, nämlich der Apostel Paulus, er ist mit auf dem Schiff dabei. Er macht die ganze Schifffahrt mit, er verwendet sich für die ganze Mannschaft und am Ende dürfen wir es lesen, alle werden gerettet. Ohne Zweifel dürfen wir diese Geschichte doch als Darstellung viel höherer Sachverhalte verstehen. Wir müssen uns vor Augen stellen, was ist denn das Anliegen der Apostelgeschichte? Und wie so oft in den biblischen Büchern wird uns auch in der Apostelgeschichte ganz zu Beginn die Spur gelegt bezüglich des Themas dieses Buches. Welche Fragestellung, welches Thema behandelt die Apostelgeschichte? Wir lesen ganz am Anfang in Kapitel 1, Verse 6 und 7. Sie nun, nämlich die Elf, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn, nämlich den Herrn Jesus, und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Der Herr Jesus gibt seinen Jüngern also keine Antwort auf diese Frage, doch am Ende der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 28, ist die Antwort der Frage völlig klar. Nein, in dieser Zeit, also in der Zeit, die Apostelgeschichte abdeckt, und das ist doch, ja, der Zeitraum, sagen wir es mal, circa zwischen dem Jahre 29 und dem Jahre 63 nach Christus, wird dem Israel das Reich nicht wiederhergestellt. Vielmehr gerät das 12-Stämme-Volk Israel in dieser Zeit tief und tiefer in das Verstockungsgericht hinein. Immer dunkler wird es über diesem Volk bis dahin, dass Paulus den ersten der Juden in Rom dann in Apostelgeschichte 28 bezeugen muss, dass das in Jesaja 6 angekündigte Verstockungsgericht nun im vollen Umfang über Israel hereingebrochen ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 28, 27 und 28, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Der Israelzug, er kommt auf dem Abstellgleis zum Stillstand und die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 war die äußerliche Bestätigung dessen, was Paulus knapp 10 Jahre vorher den ersten der Juden verkündigt hatte. Nein, das Königreich ist keineswegs aufgehoben, aber aufgeschoben. Eine ganz neue, vor dem Apostel Paulus auf keinem Blatt der Bibel genannte Heilskörperschaft ist jetzt Gegenstand göttlicher Offenbarung. Die Gemeinde des Leibes des Christus. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie diese neue Heilskörperschaft, ja, beginnend mit Paulus, in Erscheinung tritt und wie, ja, das Verstockungsgericht über das Volk Israel immer tiefer hereinbricht. Ja, und so befindet sich Paulus hier nun in unserer Geschichte auf dem Weg nach Rom, ins Zentrum der Nationenwelt. Und so meine ich, dürfen wir in dieser Geschichte, ja, verschiedene Darstellungen erkennen. Einmal dürfen wir die Darstellung des Weges Israels erkennen, der von jetzt an vor ihnen liegt, was ihnen jetzt geschehen wird. Dann dürfen wir in dieser Geschichte eine Darstellung der gesamten Welt- und Menschheitsgeschichte erkennen. Und stellt der Apostel Paulus hier nicht unseren Herrn Jesus Christus dar, der durch seinen Tod dort am Kreuz auf Golgatha und seine siegreiche Auferstehung der Garant dafür ist, dass nicht einer verloren geht, sondern auch durch furchtbarste Gerichte und Katastrophen hindurch, durch seine beiden Heilskörperschaften, die Gemeinde, die da ist, sein Leib, und Israel, sein Eheweib, alle gerettet werden. Kostbar lesen wir es. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren, liebe Geschwister. Der Vater hat dem Sohn alle geschenkt und er bringt alle, auch durch die furchtbarsten Gerichtskatastrophen hindurch, ans Ziel, heim ins Vaterhaus, dass alle das gleiche, neue, unauflösliche Gottesleben empfangen dürfen, das der Vater und der Sohn haben. So wollen wir nun in diesen beiden Stunden diese Schiffsreise des Apostels Paulus nach Rom eben einmal ganz historisch in Bezug auf die Entfaltung der Verkündigung des dem Apostel Paulus anvertrauten Evangeliums betrachten und dann eben auch als Darstellung der Geschichte Israels unter dem Verstockungsgericht als auch der Menschheitsgeschichte von Adam, von Adams Fall bis zur Rettung aller. Wir kommen zum ersten Hauptpunkt, der Unglaube des Hauptmanns, der Unglaube Israels und Adams. Ich lese nochmal die Verse 9 bis 13. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch die Fasten schon vorüber waren, ermahnte Paulus und sprach zu ihnen: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens geschehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem von Paulus Gesagten. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix zu gelangen und dort zu überwintern vermöchten, einem Hafen von, oder eben man kann auch übersetzen, für Kreta, der gegen Südwest und gegen Nordwest steht. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie ihren Vorsatz erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren dicht an Kreta hin. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem von Paulus Gesagten. Als ich diesen Vers las, da musste ich an die vielen, vielen Situationen denken, in denen der Apostel Paulus seinen Stammverwandten nach dem Fleisch diese Botschaft bezeugte. Diesen Jesus, den die zu Jerusalem Wohnenden und ihre Obersten gekreuzigt haben, diesen Jesus hat Gott aus den Toten auferweckt. Er ist der Sohn Gottes, er ist unser König und Messias. Und wie kostbar lesen wir zum Beispiel dieses Zeugnis des Paulus an sein Volk, in Apostelgeschichte 13, 38 und 39, auf der ersten Missionsreise in Antiochien in Pisidien: So sei euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Glaubte das Volk in der Diaspora dem Apostel Paulus? Nein, wie auch der Hauptmann nicht den Worten des Paulus glaubte. Und wenn wir an die Situation im Garten Eden denken, auch da glaubte jemand einem anderen mehr als dem von Gott Gesagten. Was war die klare Aussage unseres himmlischen Vaters an Adam, 1. Mose 2, 15 bis 17? Und Jahweh Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Jahweh Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen. Welch eine Freiheit, liebe Geschwister, welch eine Freiheit hat Gott die Menschen gestellt. Aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Oder wir können auch übersetzen, zum Sterben sterbend sein. Es geht immer weiter bis hin zum leiblichen Tod. Und was sagte die Schlange zu Eva? 1. Mose 3, 4 und 5. Mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem Apostel Paulus, vom menschlichen Standpunkt natürlich verständlich. Adam und Eva glaubten der Schlange mehr als ihrem Schöpfer. Und dieser Unglaube, liebe Geschwister, das ist die Ursünde, das Misstrauen, der Unglaube gegenüber Gott. Der Herr Jesus sagt in Johannes 16, 8, dass der Heilige Geist die Welt überführen wird von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann heißt es da in Vers 9, da sagt unser Herr, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Ursünde des Menschen. Und so sehen wir das hier nicht. Der Paulus sollte bestimmen, wohin das Schiff fährt oder nicht fährt. Und so ist das die Ursünde des Geschöpfes, dass es das Schiff seines Lebens selbst steuern will, dass es das Ruder in der Hand haben will, dass es sich nicht dem Herrn Jesus Christus unterordnet und sich ihm in Liebe völlig hingibt und zur Verfügung stellt, sich ihm anvertraut. Das ist die Ursünde. Und ich denke, wir sind hoffentlich alle gläubig, aber wenn jemand noch da sein sollte, der noch nicht das Steuerruder seines Lebensschiffes diesem Herrn anvertraut hat, dem möchte ich doch sagen, wollen wir sagen, vertrau dich diesem Herrn an, überlass dein Lebensschiff diesem Herrn, der allein vertrauenswürdig ist, weil er sein Leben für uns und eine ganze Schöpfung dahin gegeben hat. Und auch für uns Gläubige gilt diese Aufforderung, lasst uns jeden Tag neu, liebe Geschwister, das Steuerruder unseres Lebensschiffes ihm anvertrauen, ihm in die Hand legen. Nicht, dass wir selbst den Kurs bestimmen wollen, sondern er, der allein vertrauenswürdig ist und der allein den Kurs kennt und uns sicher ans Ziel bringt. Die Warnung des Paulus wurde vom Hauptmann ausgeschlagen, das 12-Stämme-Volk Israel, sowohl im Land als auch in der Diaspora, sie haben das Zeugnis der Apostel von Jesus nicht angenommen. Und auch Adam und Eva haben die Warnung Gottes im Garten Eden ignoriert. Was ist das Ergebnis davon? Eine Katastrophe, wie wir es im Folgenden lesen. Oh ja, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen im Garten Eden, er war gut zur Speise, er war eine Lust für die Augen, er war begehrenswert. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 27, 13, als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie ihren Vorsatz erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren dicht an Kreta hin. Ein sanfter Südwind, ach wie lieblich, möchte man meinen, die Anker werden gelichtet und die Fahrt beginnt. Wir kommen zum nächsten Hauptpunkt, diese drei Stücke. Satans Versuch, die Ankunft des Paulus in Rom zu verhindern, Israel im Meer der Nationen und die dahingegebenen Nationen. Die Sünde beginnt immer süß, das wissen wir alle. Der Baum der Erkenntnis, wir haben es gesagt, er war gut zur Speise, eine Lust für die Augen und begehrenswert. Und wie sanft hat auch damals der Südwind geweht. Doch schon nach kurzer Zeit, liebe Geschwister, entpuppt sich die Sünde als Treiber in den Tod. Vers 14, nichts mehr von süßem Südwind, aber nicht lange danach erhob sich von Kreta her ein Sturmwind, Euroklydon genannt. Fällt uns hier nicht Lukas 8, Vers 22 bis 24 ein, wo wir lesen, wie der Herr Jesus und seine Jünger ans andere Ufer des Sees Genezareth fuhren. Der Herr erschlief ein und ein furchtbarer Sturm fiel auf den See. Und wir finden hier das gleiche Wort wie hier in Vers 14, dieses Wort Anemos. Also ein Sturmwind, ein furchtbarer Sturm. Und wir wissen, die Jünger, sie haben zum Herrn gefleht, sie haben ihn aufgeweckt und gesagt, Meister, Meister, wir kommen um. Und ohne Zweifel war dieser Sturm damals Ja, als der Herr Jesus hier im Fleisch auf der Erde war, ein Versuch Satans, den Herrn umzubringen, wie wir ja mancherlei Versuche Satans finden, wo er den Gottessohn töten wollte. Denken wir nur zum Beispiel an den Kindermord des Herodes. Und so dürfen wir eben doch in diesem Sturmwind Euroklydon eine mehrfache Bedeutung erkennen. Die ganz erste Bedeutung in die geschichtliche Situation hinein. Satan versucht, die Ankunft des Paulus in Rom zu verhindern. Der Herr hatte dem Paulus nach seiner Verantwortung vor dem Hohen Rat geoffenbart, dass er auch in Rom von ihm zeugen müsse. Apostelgeschichte 23,11. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Der Apostel Paulus, er musste nach Rom, ganz weit weg von Israel, in die Hauptstadt der Nationenwelt. Dort musste er seinen Herrn bezeugen. Und da dürfen wir freilich einmal an sein mündliches Zeugnis denken. Wir haben eine Situation schon genannt, als er in Rom ankommt, diese Tagesversammlung, die ersten der Juden lädt er ein und er bezeugt ihnen von frühmorgens bis zum Abend das Reich Gottes, die Königreichsbotschaft. Er, der Herr Jesus, er ist euer König und Messias. Oder denken wir an Philipper 1,13. Da schreibt Paulus, alle im Prätorium wissen, dass ich meine Bande um Christi willen trage. Also er hat mündlich bezeugt. Und liebe Geschwister, wenn wir an Rom denken, an das Zeugnis des Paulus in Rom, da müssen wir doch freilich, ja, vor allem an seine Briefe denken, die er aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben hat. Erste Gefangenschaft, Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief, Philemonbrief, zweite Gefangenschaft, zweiter Timotheusbrief. Und wenn wir zum Beispiel an den Epheser- und Kolosserbrief denken, in keinen anderen Briefen hat der Apostel Paulus die Herrlichkeit des über alle Himmel, Fürstentümer und Gewalten hoch erhobenen Christus Jesus und die Herrlichkeit und Außerordentlichkeit der Berufung seiner Gemeinde, die da ist, sein Leib, konzentrierter schriftlich formuliert als in diesen Briefen. In keinen anderen Briefen darf Paulus diese letzten Liebes- und Heilsgedanken unseres himmlischen Vaters so tief und klar bezeugen wie in den Gefangenschaftsbriefen. Dort von Rom aus sollte der Paulus diese Botschaft, die er freilich auch schon vorher verkündigt hat, die sollte er dort schriftlich niederlegen, liebe Geschwister, damit wir sie heute in unseren Bibeln haben. Liebe Geschwister, darum ging es ja. Ja, wir möchten einige Beispiele nennen, wo wir erkennen, wie hier in diesen Briefen so eine gewaltige Botschaft uns geschenkt ist. Wir lesen in Epheser 1, 9 und 10 von dem Geheimnis seines Willens, was unser Vater in sich selbst vorgesetzt hat, nämlich das ganze All unter dem Christushaupt zusammenzubringen. Epheser 3, Vers 8, wir lesen von dem unausforschlichen Reichtum des Christus. Epheser 1, 18 von dem Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und in Vers 19 lesen wir, dass in uns den Glaubenden die gleiche Kraft wirkt, mit der Vater den Sohn aus den Toten auferweckt hat. Eine ganz gewaltige Botschaft. Noch ein Beispiel, Kolosser 2, 9 und 10. In dem Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und wir sind vervollständigt in ihm. Wir erkennen, wie dort in Rom der Apostel Paulus sein ihm von dem erhöhten Christus geoffenbartes Evangelium konzentriert niederschreiben darf. Freilich auch schon in den anderen Briefen, ganz klar. Doch hier konzentriert zusammengefasst. Ja, und wir lesen es ja dann in Kolosser 1, dass ja mit der schriftlichen Niederschreibung dieses Vollendungsgeheimnisses der Leibesgemeinde Christus in uns Nationenleuten das Wort Gottes vervollständigt wurde. Also das Wort Gottes wurde damit mit dieser Botschaft vervollständigt und jetzt verstehen wir, jetzt wollte der Feind, der Satan, verhindern, dass Paulus in Rom ankommt, damit er dort nicht diese Botschaft von Christus und seiner Gemeinde, die er auch vorher schon verkündigt hat auf den Missionsreisen, selbstverständlich, dass er die nicht niederschreiben kann. Kolosser 1, 24 bis 27. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus, für seinen Leib, das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Das ist dieser Gemeindehaushalt, liebe Geschwister, der mit dem Apostel Paulus begonnen hat. Und jetzt kommt's, um das Wort Gottes zu vollenden, auf sein Vollmaß zu bringen, zu vervollständigen, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ohne diese Botschaft, liebe Geschwister, wäre das Wort nicht vervollständigt. Christus in uns Nationenleuten, das ist unsere persönliche Herrlichkeitserwartung, aber nicht nur die unsrige, sondern durch die Gemeinde soll die ganze Schöpfung nach Römer 8, 21 freigemacht werden zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und ohne Zweifel, so verstehe ich das, wollte der Satan durch diesen Wirbelsturm Euroklydon, diesen Hurrikan verhindern, dass Paulus nach Rom kommt. Er wollte ihn umbringen und wollte verhindern, dass eben Paulus dort den Herrn bezeugt, mündlich als auch schriftlich, wie wir es gerade genannt haben. Und es ist ja bezeichnend, wenn wir am Ende lesen, dass die Kriegsknechte, kurz bevor sie jetzt am Ziel sind, der Kriegsknechterat, Vers 42 und 43a, aber war, dass sie die Gefangenen töten sollten, damit nicht jemand fortschwimmen und entfliehen möchte. Der Hauptmann aber, der den Paulus retten wollte, hinderte sie an ihrem Vorhaben. Ja, wir erkennen, Satan setzte alles daran. Er möchte die Verkündigung der Herrlichkeitsbotschaft von dem über alle Himmelmächte und Gewalten hoch erhobenen Kyrios, Christus Jesus und seiner Gemeinde, die da ist, sein Leib, verhindern. Er wollte verhindern, dass diese Botschaft in unsere Bibeln kommt. Doch es gilt, was Paul Gerhard gedichtet hat. Wir sehen es hier wunderbar. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das wird doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Das war die erste Ebene, die ganz geschichtliche Ebene. Und nun wollen wir eine zweite Bedeutung dieses Wirbelsturms betrachten, und zwar eine symbolische in Bezug auf den Weg Israels, der nun im Begriff steht zu beginnen. Schon sehr dunkel ist es über Israel geworden. Wie gesagt, beantwortet die Apostelgeschichte die Frage der 11 Apostel an ihren Herrn und König, ob er in dieser Zeit im Israel das Reich wiederherstellt. Das Volk im Land hat das Zeugnis der 12 abgelehnt. Das Volk in der Diaspora hat das Zeugnis des Apostels Paulus abgelehnt, der doch auf seinen Missionsreisen immer und immer wieder in den Synagogen seinen Stammverwandten nach dem Fleisch bezeugt hat, dieser Jesus, den sie zu Jerusalem wohnenden und ihre Obersten gekreuzigt haben, er ist der Sohn Gottes, er ist euer König und Messias. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und durch Glauben an ihn dürft ihr Vergebung der Sünden und Rechtfertigung erfahren. Wir wissen, wie viel Widerstand Paulus seitens der Juden erfahren hat und wie sie ihm nach dem Leben trachteten. Wir wissen, in Lystra, da haben sie ihn gesteinigt, die Geschwister meinten, er wäre gestorben. Und liebe Geschwister, ich möchte das kurz einfließen lassen. Wir kommen morgen auch noch weiter darauf zu sprechen. Auch in unserer Zeit sagen Geschwister, was habt ihr denn mit Israel? Die glauben doch gar nicht an den Herrn Jesus. Wir beten für Israel, für unsere Geschwister dort, aber was Israel macht als Staat, oh, Vorsicht, Vorsicht. Liebe Geschwister, Paulus, ich musste dran denken, er wurde gesteinigt von seinen eigenen Volksgenossen und hat er ihnen den Rücken zugekehrt. Liebe Geschwister, lesen wir Römer 9. Große Traurigkeit, unaufhörlichen Schmerz. Wir sehen die Liebe des Paulus zu seinem Volk. Und liebe Geschwister, so haben wir als Glieder am Leibe des Christus, die wir untrennbar organisch verbunden zu dem Bräutigam gehören, dieses Volkes, zum Herrn Jesus, so haben wir selbstverständlich eine Liebe zu diesem Volk. Und jetzt sage ich einen Satz, der vielleicht für manche etwas hart ist. Wir haben eine Liebe zu diesem Volk in der Art und Weise, dass es keineswegs unsere Meinung ist, dass die alles recht machen. Aber wir haben eine Liebe zu diesem Volk, die unabhängig ist von ihrem Verhalten. Auch unabhängig von ihrer Stellung, die sie jetzt gegenüber dem Herrn Jesus einnehmen. Sie sind und bleiben Gottes Volk. Und ich möchte als biblisches Beispiel nennen den Josef, liebe Geschwister. Nach außen hin war er als harter Mann seinen Brüdern aufgetreten. Wie haben sie zu ihrem Vater gesagt? Oh, der Mann dort in Ägypten, ein harter Mann, der hat gesagt, ihr braucht gar nicht mehr kommen, wenn ihr euren Bruder nicht dabei habt. Und im Herzen, es hat ihn schier verrissen, den Josef. Er konnte es schier nicht aushalten, bis er sich endlich seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat. Und so sehen wir, das ist unsere Position zum Volk der Wahl. Wir kommen morgen auch noch auf Israel zu sprechen. Ja, also die Liebe des Paulus zu seinem Volk. Und jetzt sehen wir Paulus auf dem Weg nach Rom. Und so dürfen wir auch in diesem Wirbelsturm und allem, was nun für das Schiff, die Ladung und die Mannschaft folgt, den Weg des 12-Stämme-Volkes Israel sehen, der nun beginnt. Diese Schiffsreise zeichnet uns den Weg dieses Volkes. Wenige Jahre später folgt die Zerstörung des Tempels. Israel wird zerstreut unter alle Nationen. Es kommt unter die Herrschaft des tobenden Völkermeeres. Es muss die Erfüllung von 5. Mose 28, 25 erleben. Jahweh wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Wege wirst du gegen sie ausziehen und auf 7 Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Das ist der Weg Israels, liebe Geschwister. Pogrome, Holocaust und in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche die Drangsal Jakob. Wie die Schiffsbesatzung wird das Volk alles verlieren. Wir lesen diese große Verzweiflung der Schiffsbesatzung. Und da sie fürchteten, Vers 17, in die Syrte verschlagen zu werden, ließen sie das Takelwerk, das Segelwerk nieder und trieben also dahin. Indem wir aber sehr vom Sturm litten, machten sie des folgenden Tages einen Auswurf, das heißt, sie warfen einen Teil der Schiffsladung über Bord und am dritten Tage warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Und dann eben dieser Vers, den ich schon gelesen habe, viele Tage weder Sonne noch Sterne. Viele Tage wird es stockfinster fortan sein über Israel. Und wenn wir hier lesen, alle Hoffnung auf unsere Rettung war entschwunden, dann werden wir doch an Hesekiel 37 erinnert. Was sprechen dort die Gebeine, das ganze Haus Israel, Hesekiel 37, 11. Und er nämlich, Jahweh, sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind dahin. Wir sind abgeschnitten. Es ist aus mit uns. Wie die Schiffsbesatzung alle Hoffnung aufgegeben hatte, so ist der Zustand der toten Gebeine. Doch was sagt Jahweh in Vers 12? So spricht der Herr Jahweh, siehe, ich werde eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern heraufkommen lassen, mein Volk, und werde euch in das Land bringen. Und in Vers 14 heißt es weiter, und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet, und werde euch in euer Land setzen, und ihr werdet wissen, dass ich Jahweh geredet und es getan habe, spricht Jahweh. Gott wird sein Volk in sein Land bringen und, ja, das dürfen wir in unseren Tagen seit 48 in besonderer Weise erleben und es geht noch weiter. Wir haben es gelesen, ich werde meinen Geist in euch geben und Paulus bezeugt uns eindeutig in Römer 11, 26a. Und also wird ganz Israel errettet werden. Wie war es bei der Schiffsbesatzung? Letzter Vers. Und also geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Das Meer stellt in der Schrift das Völkermeer dar. Das Land steht in der Schrift für das Land Israel, für Eretz Israel. Aus dem Völkermeer sammelt Gott sein Volk. Und wenn es hier in Hesekiel 37, 14 heißt, und ich werde meinen Geist in euch geben, dann werden wir doch erinnert an Römer 11, 26b, 7 und 27. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also Israel wird nicht nur eine Rückkehr ins Land erleben, sondern sie werden ihre nationale Wiedergeburt erleben. Aber es geht durch die große Drangsal Jakobs hindurch. Sie werden alles verlieren, wie es in Daniel 12 heißt. Da möchte ich einfach diesen Satz lesen. Der beschreibt uns ja den Weg Israels, letztendlich den Weg der ganzen Schöpfung, auch unseren Weg, Daniel 12, Vers 7. Wie lange, Vers 6 fange ich an, wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Und ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine rechte und seine linke zum Himmel und schwur bei dem, der ewig lebt, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist die große Drangsal. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Liebe Geschwister, darum geht es, dass wir alle in den Bankrott hineingeführt werden, die ganze Schöpfung, um dann alles vom Herrn zu erwarten. Wir wollen noch eine weitere symbolische Bedeutung dieser Schiffsreise betrachten. Wir haben gesehen, die Schiffsbesatzung stellt das Volk Israel dar, über dem es nun, nachdem Paulus in Rom angekommen ist, ganz dunkel wird. In wenigen Jahren wird gesagt, haben wir schon gesagt, wird der Tempel zerstört werden, Israel zerstreut werden unter alle Nationen. Und liebe Geschwister, momentan erlebt Israel ja auch so einen Euroklydon. Wie gesagt, wir werden morgen drauf kommen. Ich verstehe so, dass Israel als gewaltiger Sieger aus diesem Euroklydon hervorgehen wird. Das jetzt noch nicht, ja, die große Drangsal kommt. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Liebe Geschwister, aber wir wissen aus dem Wort, die letzte Hälfte der 70. Jahrwoche, das wird so ein Hurricane, so ein Euroklydon für dieses Volk sein, wie noch nie. Ja, Arthur Muhl hat das ja immer wieder betont, dass Israel der Zeiger an der Uhr Gottes ist. Und so haben wir den Eindruck, dass dieser Zeiger in unseren Tagen wieder ein großes Stück weitergeht. Drei Stücke müssen doch noch, und deswegen meine ich, dass Israel als Sieger hervorgehen wird, wenn natürlich auch durch Bedrängnis und Belagerung hindurch, aber sie werden als Sieger hervorgehen, denn, so verstehe ich es, es muss doch, bevor die 70. Jahrwoche kommt, der dritte Tempel gebaut werden, es muss doch Babel gebaut werden, und was muss überall auf allen Kanälen in Israel zu hören sein? Friede und Sicherheit, liebe Geschwister. Ich kann es nur so verstehen, Israel wird eine gewaltige Blüte noch erleben, bevor dann eben, ja, liebe Geschwister, dieses plötzliche Verderben kommt. Wir werden morgen dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Doch wir wollen festhalten, das ist der Weg Israels durch völligen Zerbruch zum Heil. Und das ist auch der Weg der Nationen, Eva und dann auch Adam fielen dort im Garten dem sanftgehenden Südwind der Schlange zum Opfer und waren fortan dem Tod verfallene Leute. Und deswegen ist der Weg der Nationen ja durch völligen Zerbruch zum Heil. Ja, wir fragen uns jetzt, was waren denn das für Leute, die da auf diesem Schiff waren? Apostelgeschichte 27,1, also das war der erste Teil der Reise. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie den Paulus und etliche andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Was waren das also für Leute auf dem Schiff? Auf jeden Fall eine große Anzahl von Gefangenen. Ich musste denken, die Schiffsleute da, das waren dem Tod verfallene Leute. Werner de Boer und Heinrich Langenberg weisen darauf hin, dass diese Gefangenen wahrscheinlich Verurteilte waren, die nach Rom gebracht wurden, um dort bei den Zirkusspielen den Tod zu erleiden. Todgeweihte treiben auf dem Meer. Und liebe Geschwister, da wurde ich eben an Römer 1 erinnert. Apostelgeschichte 27,15 lesen wir, wie das Schiff, wie die Schiffsbesatzung dahingegeben war. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Winde nicht zu widerstehen vermochte, gaben wir uns oder das Schiff es preis und trieben dahin. Apostelgeschichte 27,15, Vers 17, sie ließen das Segelwerk nieder und trieben also dahin. Und was lesen wir bezüglich der Nationen in Römer 1? Dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Gott hat sie dahingegeben, A, in den Gelüsten ihrer Herzen in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden, B, in schändliche Leidenschaften, Paulus spricht hier von praktizierter Homosexualität, und C, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Ihr werdet sein wie Gott, das war die Lüge der Schlange. Und auch heute ist es so, was als Freiheit und Entfaltung verkauft wird, führt in Versklavung, Sklaverei und Tod. Sie fuhren los, der Südwind wehte sanft. Sie suchten nach einem geeigneten Hafen zum Überwintern und jetzt kämpfen sie mit dem Tod. Und wir Menschen, Adam und Eva, sie waren im Garten Eden, sie hatten dort Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und sie kamen durch ihren Ungehorsam unter die Herrschaft des Todes. Und welche Anstrengungen unternehmen doch diese Schiffsleute, um ihr Schiff zu retten. Vers 17, sie bedienten sich der Schutzmittel, indem sie das Schiff umgürteten. Schutzmittel, oh, da fiel mir das Wort Rettungsschirm ein. Ein Schutzschirm müssen wir aufspannen und noch einen Schutzschirm. Eine Ideologie nach der anderen gaukelt der Menschheit vor, das in Turbulenzen geratene Schiff retten zu können. Und jetzt habe ich sogar im Zuge der Vorbereitung habe ich gelesen, weil es immer schwieriger wird, die Datensicherheit hier auf der Erde zu gewährleisten, bauen wir eben auf dem Mond ein Rechenzentrum. Bis 2026 will ein US-Start-up-Unternehmen Lone Star Data Holdings ein Rechenzentrum auf dem Mond errichten. Also wir sehen, das Schiff wird umgürtet mit allen möglichen Schutzmitteln. Und ich musste denken an 1. Mose 11, 6b, wo der Herr sagt, Gott sagt, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wir erkennen die Hybris. Die Selbstvermessenheit und Selbstvergötterung der Menschheit wird immer mehr zunehmen. Der Wahn, wir haben ja schon einen Wahn, wir meinen, das Klima beeinflussen zu können. Liebe Zeit. Und dieser Wahn wird immer mehr zunehmen. 2. 2, Vers 4, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist. Also diese Hybris, selbst das Schiff retten zu können, selbst das Ruder rumreißen zu können, ja, die wird immer vermessener. Doch die Menschheitsgeschichte zeigt, alle Geschöpfe dieses Kosmos, die sich als Heilsbringer ausgegeben haben, liebe Geschwister, was war das Ergebnis davon, dass die Menschheit in höhere Sphären erhoben wurde? Keineswegs. letztendlich Tod, Blut und Tränen. Die Schiffsleute wollten das Schiff retten, doch immer hoffnungsloser wurde die Situation. Am dritten Tage warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Und in Vers 38 lesen wir, dass sie das Schiff erleichterten, indem sie den Weizen in das Meer warfen. Und liebe Geschwister, was war das Ende des Schiffes? Was ist aus dem Schiff geworden? Das Vorderteil saß fest und blieb unbeweglich. Das Hinterteil, Vers 41, aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. Nein, die Nationen werden ihr Schiff nicht retten können. Was unser Volk am Ende des Zweiten Weltkriegs erleben musste, müssen die Nationen als Ganzes am Ende der 70. Jahrwoche erleben. Den völligen Zerbruch, den völligen Bankrott. Eine Menschheit, die sich von ihrem Schöpfer abgewendet hat und je länger, je mehr abwendet. Eine Menschheit, die sich an die Stelle Gottes setzt. Eine Menschheit, die sich in Rebellion, Auflehnung und Sünde gegen Gott befindet, hat nichts anderes als den Bankrott vor Augen. Doch wir lesen unsere Geschichte, und das ist jetzt die frohe Botschaft, nicht nur vom totalen Bankrott der Schiffsbesatzung. Ja, die ganze Schiffsbesatzung muss sogar in den totalen Bankrott geführt werden. Sie müssen alles, restlos alles verlieren. Nein, wir lesen in dieser Geschichte auch das Evangelium im Weltbankrott. Um es mit dem Titel eines Aufsatzes zu beschreiben, den Professor Ströder nach dem Ende des Ersten Weltkrieges geschrieben hat. Wie lautet das Evangelium im totalen Bankrott der Schiffsbesatzung? Vers 44. Und also geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Alle wurden gerettet, liebe Geschwister. Nicht eine Person der Schiffsbesatzung fand im Meer den Tod. Und so dürfen wir es wissen und dürfen diese frohe Siegesbotschaft verkündigen. Jawohl, freilich, es wird immer dunkler werden über der Menschheit. Doch es gilt die Siegesbotschaft aus 1. Korinther 15, 26. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Keiner bleibt im Tod, sondern wie in Adam alle sterben, werden in dem Christus alle lebendig gemacht werden, werden alle unauflösliches Gottesleben bekommen. Ja, wir müssen die Botschaft bezeugen aus Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das sehen wir in dieser Geschichte. Die meisten rieten dazu, nach Phönix aufzubrechen, um dort zu überwintern. Und wenn eine Menschheit sich an die Stelle des Schöpfers setzt, selbst Gott spielen will und alle Schöpfungsordnungen mit Füßen tritt, kann das nur Gericht nach sich ziehen. Und wenn Nationen sich frech erheben gegen das Volk Israel, das müssten wir Deutsche als Beste wissen, selbstverständlich wird das Gericht nach sich ziehen. Immer dunkler wird es über den Nationen werden, immer stürmischer wird es auf dem Völkermeer werden. Und das Menschheitsschiff steuert in die Gerichte Gottes und den völligen Bankrott hinein. Doch wir wissen, alles Gericht hat der Vater dem Sohn gegeben. So lesen wir es in Johannes 5, 22. Und der Sohn, unser Herr Jesus, er ist der, der das Gericht aller Gerichte auf Golgatha erlitten hat. Er, der das Gericht für alle erlitten hat, ist der Richter von allen, liebe Geschwister. Ist das nicht ein ganz tröstliches und kostbares Wort? Und so lautet das Evangelium in Weltbankrott: Durch Gericht hindurch werden alle gerettet. Wir schließen diesen Abschnitt, diesen Gedanken mit einigen Sätzen aus diesem Aufsatz von Professor Ströter. Zurück zum ganzen, vollen, unverkürzten, herrlichen Evangelium des großen Gottes, der nicht nur will, dass allen Menschen geholfen werde, sondern auch alles, was er will, zu tun vermag, und niemand kann ihn hindern. Zurück zu dem Allerhöchsten, dem alles dienen muss, auch alle Machenschaften der Finsternis, auch Hölle, Tod, Verderben und Verdammnis. Und damit, liebe Geschwister, kommen wir zum letzten Punkt für heute Abend. Jesus Christus ist der Garant für die Errettung aller. Wir fragen uns, wer war der Garant dafür, dass das Schiff dort im Adriatischen Meer nicht unterging? sondern alle errettet wurden. Wir lesen nochmals die Verse 21 bis 26. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden nicht ernten sollen. Und jetzt ermahne ich euch, gutes Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dessen ich bin und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb sei gutes Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine gewisse Insel verschlagen werden. Weshalb ging das Schiff also nicht unter? Wir können eine ganz einfache Antwort formulieren. Wegen dem Apostel Paulus, weil er auf dem Schiff mit dabei war. Er musste nach Rom kommen und musste vor den Kaiser gestellt werden. Und wir haben es am Anfang gesagt, dass dort in Rom noch eine ganz große Aufgabe auf den Apostel wartete. Er musste von dort die Gefangenschaftsbriefe schreiben. Dort von Rom aus sollte er das Vollendungsgeheimnis der Leibesgemeinde schreiben und damit unser kostbares Gotteswort vervollständigen. Christus in uns Nationenleuten, eine Botschaft, die völlig undenkbar vor dieser Offenbarung an den Apostel Paulus war. Dass Christus in uns Nationenleuten, die wir überhaupt keinen Anteil hatten an irgendwelchen Bündnissen und Segnungen, die Israel galten, dass Christus in uns Nationenleuten Wohnung macht. Er in uns und wir in ihm, einzig und allein aus Gnaden mittels des Glaubens. Eine Botschaft, die vorher undenkbar war, liebe Geschwister. Und wir haben es gesagt, mit der Offenbarung dieses Geheimnisses durfte er das Wort Gottes vervollständigen. Und dann haben wir gelesen, und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Und so dürfen wir doch hinter dem Apostel Paulus den sehen, der Garant dafür ist, dass alle gerettet werden. Unseren Herrn Jesus Christus, dem der Vater alle geschenkt hat. Und wie kostbar ist das, liebe Geschwister. Wir dürfen beachten, Paulus, ja, der hat nicht vom Land aus gesagt, ja, hätte er nur auf mich gehört und fertig. Nein, er war mit auf dem Schiff, liebe Geschwister. Und so hat unser Herr Jesus Christus die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er kam in unser Fleisch, er wurde wie wir, ausgenommen die Sünde. Wie heißt es in Römer 8,3? Indem er, nämlich Gott, unser Vater, seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde senden, die Sünde im Fleische verurteilte. Und in Hebräer 2,14 lesen wir, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in nahekommender Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod, er ist in den Tod gegangen für uns, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Alle hat der Vater seinem Sohn geschenkt, und damit sind wir bei dem universalen Charakter des Geschehens von Kreuz und Auferstehung angekommen. Einige Sätze noch hierzu, da werden wir dann morgen Fortsetzung machen. In Vers 27 lesen wir, dass die 14. Nacht gekommen war und dann auf einmal gegen Mitternacht meinten die Matrosen, dass sich ihnen ein Land nahe. Sie werfen das Senkblei aus und wir müssen uns die Situation vorstellen. Die waren ja sowas von fertig und jetzt werfen sie das Senkblei aus und tatsächlich 20 Faden. Wir fahren ein Stück weiter. 15 Faden. Die Wassertiefe nimmt ab. Sie fürchten sich, auf felsige Orte verschlagen zu werden. Sie werfen vom Hinterteil des Schiffes 4 Anker aus. Die Matrosen, sie versuchen im Beiboot zu fliehen, was Paulus bemerkt. Und als er zu dem Hauptmann und den Kriegsleuten sagt, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Dann hieben die Kriegsleute die Taue des Bootes ab und ließen es hinabfallen. Und dann heißt es in den Versen 33 bis 37, als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu nehmen und sprach, heute ist der 14. Tag. Merken wir uns den 14. Tag für morgen, dass ihr zuwartend ohne Essen geblieben seid, indem ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Erhaltung. Und da finden wir das Wort Rettung. Dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Alle aber, gutes Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise zu sich. Wir waren aber in dem Schiffe, alle Seelen, 276. Paulus ermahnte die ganze Schiffsmannschaft, Speise zu nehmen zu ihrer Erhaltung. Und wir finden hier, wie schon gesagt, das Wort Soteria, Rettung. Und dieses Brechen des Brotes lenkt doch unseren Blick auf unseren Herrn Jesus Christus, der als das Brot des Lebens sein Leben zur Rettung aller gab. Johannes 6, 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt, wörtlich für das Leben des Kosmos. Jawohl, unser Herr Jesus Christus hat seinen Leib brechen lassen. Er hat sein Blut vergossen für dich und für mich und für eine ganze Schöpfung. Und mit diesem Geschehen hat unser großer Gott und Vater allen Rechtsforderungen völlige Genüge getan. Das Blut des Gottessohnes ist der Loskaufpreis von allen Forderungen Satans und auch von allen Forderungen des Gesetzes. Und unser himmlischer Vater hat mit der Dahingabe seines Sohnes, dass er den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde machte, seine eigene Gerechtigkeit völlig unter Beweis gestellt. Wir haben vorhin den großen Versöhnungstag genannt und wir wissen, dass das der einzige Tag war, an dem der hohe Priester ins Allerheiligste gehen durfte. Und wir wissen, was musste er unbedingt dabei haben, sonst wäre er dort tot umgefallen sofort. Er musste Blut dabei haben. Und so können wir ohne Blut niemals in die Gegenwart Gottes kommen. Römer 1, 32 lesen wir, dass wir alle nach Gottes Rechtsförderung, nach dem, was Gottes gerechter Wille fordert, des Todes würdig sind. Und diese seine eigene Gerechtigkeit hat unser himmlischer Vater dort auf Golgatha erfüllt. Nämlich durch das Blut des Herrn Jesus sind wir passend gemacht für den Vater, dass wir jetzt in seine Gegenwart als seine geliebten Kinder treten dürfen. Und da wollen wir morgen dann Fortsetzung machen. Amen. Wir beten noch miteinander. Ja, geliebter himmlischer Vater im Namen Jesu, immer wieder sind wir tief bewegt von dem unausforschlichen Reichtum deines Wortes, dem unausforschlichen Reichtum von dir, geliebter Herr Jesus Christus. Ja, wie dürfen wir in so einer Geschichte, ja, die so voll von Dramatik ist, wie dürfen wir in so einer Geschichte doch wunderbare, ja, Vorbilder und Ebenen erkennen, die uns zeigen, durch Turbulenzen, durch Gericht, durch Katastrophen, durch Zerbrüche hindurch, führst du letztendlich alle zu dir nach Hause zur Rettung. Ja, wir danken dir, geliebter himmlischer Vater, dass nicht einer im Tode bleiben wird. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du der Garant dafür bist, weil du nicht in der Ferne geblieben bist, sondern du hast unser Fleisch und Blut angenommen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, ja, Mensch wurdest und dass du in allem versucht wurdest wie wir, aber niemals eine Sünde getan oder gedacht hast. Und wir danken dir, dass du als solcher der du am Kreuz für uns und alle gestorben bist, wirklich der Garant dafür bist, dass alle, restlos alle, gerettet werden. Wir danken dir, dass wir auch erkennen dürfen in dieser Geschichte, es muss durch den Tod gehen, durch den totalen Bankrott, durch den totalen Zerbruch. Und das mögest du uns schenken, dass wir, ja, weil du uns ja schon mit hineingenommen hast, Herr Jesus, in deinen Tod, dass wir da immer wieder ein Ja dazu sagen, dass ja, wir nicht unser eigenes Leben, unser Fleisch, ja, die Oberhand, ihm die Oberhand geben, sondern dass wir wirklich, wie es dein Wort uns sagt, unser Fleisch kreuzigen und uns völlig dir zur Verfügung stellen. Wir danken dir für die Kostbarkeit deines Wortes, danken dir, dass wir uns jetzt dir anbefehlen dürfen für die Nacht und uns freuen dürfen auf den morgigen Tag in der Gemeinschaft miteinander unter deinem Wort. Amen.